Deutschlandfunk, Andruck.
Wenn wir über das Artensterben sprechen, dann machen wir uns meist um bedrohte Orang-Utans oder Gorillas Sorgen. Doch auch bei uns sind viele Tierarten bedroht, vor allem Insekten. Und das wiederum bedroht uns, denn 3/4 unserer Nutzpflanzen sind darauf angewiesen, von Insekten bestäubt zu werden. Bislang lässt sich das nicht künstlich machen oder nur mit sehr großem Aufwand. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland hat vergangene Woche deshalb eine neue Kampagne gegen den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft gestartet. Die Biologin Katrin Böning-Gäse gilt als eine der bedeutendsten deutschen Biodiversitätsforscherinnen. Sie ist Leiterin des Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrums und hat zusammen mit der Journalistin Friederike Bauer nun das Buch »Vom Verschwinden der Arten« herausgebracht. Mein Kollege Christian Raphansel hat mit Katrin Böning-Gäse gesprochen. Seine erste Frage war: Beim Klimawandel wurde ja lange gestritten, ob es den überhaupt gibt und wer dafür verantwortlich ist. Wie ist das beim Artensterben?
Erstaunlicherweise haben wir die Debatte beim Artensterben viel weniger oder fast gar nicht. Also die Bereiche, die bei uns in Deutschland am meisten betroffen sind, die Äcker und Wiesen und Weiden unserer Agrarlandschaft, da verschwinden ja ganz viele Individuen. Die Feldlerche hat sich halbiert. Das Rebhuhn ist um 91% zurückgegangen. Und das wird eben auch von den Landwirtinnen und Landwirten auf dem Acker wahrgenommen. Und deswegen haben wir da nicht dieselbe Debatte, gibt es das Problem überhaupt, die wir im Klimawandel haben.
Jetzt nennen Sie die Landwirtschaft, die ist ja in vielen gesellschaftlichen Bereichen schnell so der Boomer, ne? Die bösen Bauern, die aus Geldgier wer weiß was machen. Wie groß ist tatsächlich der Faktor Landwirtschaft fürs Artensterben?
Der Faktor Landwirtschaft ist in der Tat riesig, einfach auch, weil die Fläche, die landwirtschaftlich genutzt wird, sehr groß ist. Und bei uns bedeutet das eben eine sehr intensive Landwirtschaft. Und in den Tropen bedeutet das, dass sich die Landwirtschaft in die Wälder, in die tropischen Wälder, in die Savannen reinfrisst. Aber das bedeutet nicht, dass die Landwirtschaft schuld ist, weil die landwirtschaftlichen Betriebe stehen ja selber unter einem unglaublichen Druck, ökonomische, psychologische Zwänge. Und das liegt an den Rahmenbedingungen, unter denen die Landwirtschaft operieren muss. Und deswegen müssen wir unbedingt die Rahmenbedingungen verändern. Und das bedeutet eben die gemeinsame Agrarpolitik, die Subventionspolitik und den landwirtschaftlichen Betrieben viel mehr Möglichkeiten geben, so zu wirtschaften, dass es dann auch langfristig Erträge bringt.
Ich verstehe, dass die Landwirtschaft, wenn sie zum Beispiel mit Monokulturen arbeitet oder wenn riesige Flächen eben für bestimmte Tierarten schlicht und ergreifend wegfallen, dass da quasi direkt Arten bedroht werden. Gibt es auch indirekte Kettenreaktionen, wie wir als Menschen vielleicht ganz woanders für Artensterben sorgen, ohne es auch nur zu merken?
Auf dem Acker gibt es ganz viele Punkte, die reinspielen. Zum Beispiel unsere Pestizide vergiften die Insekten und damit haben zum Beispiel Vögel weniger Nahrung. Wenn wir Wiesen düngen, setzen sich einige Gräser durch, die werden früh gemäht und die Kiebitze, die da brüten, werden weggemäht. Die großen Erntemaschinen bedeuten, dass man große Wendekreise hat und damit müssen die Hecken und die Einzelbäume weg. Es sind ganz viele Sachen, die sich in Summe addieren.
Und die so ineinander wirken. Sie haben ein Beispiel in Ihrem Buch, also Sie haben viele Beispiele in Ihrem Buch, aber eins, was mich wirklich besonders beeindruckt hat, das ist aus Indien. Da geht es um Schmerzmittel, die in der Viehzucht eingesetzt werden. Die lösen dann bei Geiern Nierenversagen aus. Da sind die Bestände von 3 Arten um mehr als 95% gesunken. Jetzt liegt viel mehr Aas rum, deswegen gibt es mehr streunende Hunde. Die wiederum beißen mit Tollwut Menschen und sie schreiben, es seien 50.000 Menschen gestorben. Ist das ein Extrembeispiel oder ist das eine ganz typische Kettenreaktion, wie das auf uns Menschen zurückfällt?
In den meisten Fällen wissen wir gar nicht, was passiert, wenn wir einzelne Arten verlieren, wenn Arten seltener werden. Und das Beispiel mit den Geiern ist eins, wo man das mal schön festmachen konnte, wie komplex die verschiedenen Interaktionen sind. Es gibt noch mehr Beispiele. Man muss sich das vorstellen wie ein riesiges Netz des Lebens, wo diese ganzen 8 Millionen Arten auf der Erde mal mehr und mal weniger interagieren. Und wenn ich da jetzt so eine einzelne Masche rausnehme und nochmal eine Masche rausnehme, dann hat es natürlich Kettenreaktionen. Dann gibt es Laufmaschen und irgendwann mal reißt das Netz. Aber es ist ganz schwer vorherzusagen, wann das passieren wird.
Nun gibt es Diskussionen, wie wir das Artensterben bremsen können. Wenn ich jetzt nochmal vergleiche zur Klimakrise, da sind ja die Verhandlungen wirklich sehr lang, sehr zäh. Dann gibt es mal einen Kompromiss wie das Pariser Abkommen, aber dann sogar so ein selbsternannter Musterschüler wie Deutschland hält dann die vorgeschriebenen Ziele nicht ein. Kann man da beim Artensterben optimistischer sein? Da war ja Ende vergangenen Jahres gerade eine UN-Konferenz, die hat verbindlich beschlossen, bis 2030 30% der Erdoberfläche unter Naturschutz zu stellen. In nur 7 Jahren. Wie überrascht oder wie glücklich sind Sie damit?
Das Ergebnis war toll. Das war sehr ambitioniert. Das wurde lange vorbereitet. Es war immer wieder kurz vorm Scheitern und dann ist es trotzdem gekommen. Aber ich halte es ja für ehrgeizig, aber auch für durchaus erreichbar. Wir hatten ja vorher schon mal Ziele, die sogenannten Aichi-Ziele. Da haben wir uns vorgenommen, 17% der Flächen an Land zu schützen. Und das haben wir geschafft. Und jetzt müssen wir diese Rate knapp verdoppeln. Und bei den Meeren haben wir von den 10%, die wir uns vorgenommen haben, 8% Fläche geschafft. Da müssen wir also vervierfachen. Aber die meisten Meeresschutzgebiete sind erst in den letzten Jahren entstanden. Und schon mit den Nachmeldungen liegt man schon deutlich höher. Ich bin da optimistisch, dass wir das schaffen. Der Schlüssel wird drin liegen, dass wir diese Gebiete auch wirklich effektiv schützen und dass sie da nicht nur auf dem Papier geschützt sind.
Das heißt?
Wir müssen darauf achten, dass in den Gebieten tatsächlich die Biodiversität erhalten bleibt, sich idealerweise erhöht. Und das passiert in vielen Nationalparks. In Afrika kennen wir das oder in Südamerika. Aber bei uns vor der eigenen Haustür sieht es viel schlechter aus. Zum Beispiel, wenn wir das Wattenmeer nehmen. Das ist einer unserer bedeutendsten Naturräume in Deutschland. Das ist Welterbe der Menschheit, Weltnaturerbe der Menschheit. Man darf fast im gesamten Wattenmeer, auch in der Kernzone der Nationalparks, Fischerei machen, Berufsfischerei, Krabbenfischerei, mit Grundnetzen, also auf dem Boden entlang schrammen. Und das muss sich deutlich verbessern.
Trotzdem ist Ihr Buch wirklich, ich finde, erstaunlich optimistisch. Sie schreiben, mit einer relativ kurzen Liste von Maßnahmen könne die Biodiversität nicht nur erhalten werden, sondern jetzt kommt es bis 2050 sogar wieder erhöht werden. Was müssen wir dafür tun?
Wenn wir dies paar Punkte machen, dann kriegen wir das wirklich hin. Und ein wichtiger Punkt haben wir ja schon genannt, die Schutzgebiete, aber auch Renaturierung. Das zweite ist, wir brauchen eine effektive, aber nachhaltige Landwirtschaft. Und das dritte und genauso wichtige ist, wir müssen bei unserem Konsum- und Ernährungsverhalten ansetzen. Wir müssen die Lebensmittelverschwendung reduzieren und wir müssen unseren Fleischkonsum drastisch reduzieren, sozusagen zurück zum Sonntagsbraten. Und in Summe sind es jetzt keine so riesigen Maßnahmen. Und große Biodiversitätsmodelle zeigen, dass wenn wir das tun, wir tatsächlich bis 2030 die Kurve kriegen und wir 2050 schon wieder eine höhere Biodiversität haben.
Im Grunde sind das ja ganz ähnliche Maßnahmen, die auch helfen würden, in der Klimakrise das CO2 zu mindern. Hilft also am Ende tatsächlich die große Diskussion ums Klima auch dem Artenschutz?
Auf jeden Fall. Letztlich sind es nur Facetten von einer großen Krise, dass wir die Natur übernutzen. Und gerade bei dem natürlichen Klimaschutz, beim Schutz von Wäldern, bei der Wiedervernässung von Mooren, greift es Hand in Hand und man hat Gewinne auf beiden Seiten.
Ein Plädoyer der Biologin Katrin Böning-Gäse, Klimaschutz und Artenschutz künftig zusammenzudenken und für die Rückkehr zum Sonntagsbraten. Zusammen mit Friederike Bauer hat Katrin Böning-Gäse das Buch »Vom Verschwinden der Arten – Der Kampf um die Zukunft der Menschheit« veröffentlicht. Es ist bei Klett-Cotta erschienen, hat 240 Seiten und kostet 22 €. Und das Gespräch hat Christian Rabhansel geführt.